Wann, wenn nicht am 1. Mai, sollten wir uns an diese alte Forderung der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ist ja auch das Motto heute, ungebrochen solidarisch. Aber was ist das eigentlich, Solidarität? In den letzten Jahren wurde ständig an unsere Solidarität appelliert. Wir alle sollten zusammenhalten in der Pandemie. Wir sollten klatschen für die Kassiererin und den Paketboten. Wir alle sollten Opfer bringen, um gut durch die schwere Zeit zu kommen. Die Politik und die Gesellschaft, Unternehmen und Beschäftigte, Alte und Junge, die gut bezahlte IT-Spezialistin, die mit vollem Gehalt ins Homeoffice wechselt, genauso wie die Kollegin im Reinigungsdienst, die ihren Minijob von heute auf morgen verliert und dann ohne Arbeitslosenversicherung dasteht. Das große Wir, der gesellschaftliche Zusammenhalt, wurde beschworen. Aber ist das tatsächlich die Solidarität der Gewerkschaftsbewegung? Wenn Arbeitende und Gewerkschaften von Solidarität sprechen, dann heißt es doch füreinander einstehen, aber nicht von oben herab auf Augenhöhe. Überzeugt sein, dass man die gleichen Interessen hat und deshalb zusammenhalten muss. Sich füreinander einsetzen, auch wenn es vielleicht nicht in meinem ganz kurzfristigen Interesse ist, dir ausgerechnet jetzt zu helfen, weil wir im Grunde auf derselben Seite stehen. Solidarität, das heißt gerade auch solidarisch sein, zusammenhalten gegen diejenigen, die andere Interessen haben. Gewerkschaftliche Solidarität muss Arbeitende zusammenbringen, damit sie ihre gemeinsamen Interessen gegen Unternehmen verteidigen können oder auch gegen eine staatliche Politik, die das Arbeiten und Leben für uns schwerer macht. Solidarität, das ist nicht allgemeine Menschenfreundlichkeit. Dabei geht es um Konflikt, es geht um Interessen, es geht um Macht. Es geht um das ungeheuer Zähe, um das aufwendige Ringen, um gute, um menschenwürdige Arbeit. Denn die ist uns nie geschenkt worden von denen da oben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie musste und sie muss weiter erkämpft werden. Und Solidarität ist praktisch. Solidarisierung, die entsteht nur, wenn man sie lebt, wenn man sie spürt. Wenn man zum Beispiel hier am 1. Mai, aber gerade auch im Arbeitsalltag, im Betrieb, die Erfahrung macht, nicht allein zu sein, verbunden zu sein mit Kolleginnen und Kollegen, auf die man sich verlassen kann, auch wenn man Gegenwind bekommt. Und Gegenwind bekommen wir doch dauernd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ungebrochen solidarisch. Das wäre schön. Das sollten wir sein. Aber stimmt es, dass Solidarität zwischen uns Beschäftigten ungebrochen gilt? Ich würde sagen, leider nein. Und es ist kein Wunder. Wir leben in einem System, das auf Unterschiedlichkeit, auf Konkurrenz beruht. Unternehmen kämpfen um Märkte und um Kunden. Standorte werden gegeneinander in Stellung gebracht. Menschen konkurrieren um Jobs und Lebenschancen. Kolleginnen und Kollegen im Betrieb versuchen sich gegen andere zu profilieren, wenn es um das nächste attraktive Projekt, um die nächste Beförderung geht. Die Logik dieses Systems ist gerade nicht Solidarität. Die Logik lautet Hauen und Stechen, Kampf aller gegen alle, der Stärkere gewinnt. Solidarität ist das genaue Gegenteil, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es so verdammt schwer, sie durchzusetzen. Es kostet Mühe, solidarisch zu sein. Es erfordert einen hartnäckigen Kampf um die Köpfe. Und es klappt meistens nur für kurze Zeit. Seien wir ehrlich, Solidarität wird immer wieder gebrochen. Aber manchmal gelingt es, Arbeitende zusammenzukriegen. Über die Grenzen des Betriebs oder der Branche hinweg. Trotz aller Unterschiede zwischen Geschlechtern, zwischen denen, die hier geboren und die zugewandert sind, zwischen Festangestellten und befristet oder in Leiharbeit Beschäftigten. Wenn Sie gemeinsam für gemeinsame Interessen eintreten, dann wird Solidarität erlebbar. Dann verfangen die Teile- und Herrschestrategien, die viele Unternehmen ja bewusst einsetzen, nicht mehr. Dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie die Arbeitswelt auch aussehen könnte. Mit weniger Druck, mit weniger Gegeneinander, mit mehr kollegialer Unterstützung, mit mehr Anerkennung, mehr Würde, mehr Demokratie in der Arbeit, kurz menschlicher. Wenn wir auf die letzten Monate und Jahre zurückblicken, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dann sehen wir Beispiele für beides. Für die ungeheuren Spaltungstendenzen, durch die Beschäftigte gegeneinander in Stellung gebracht werden, und für erfolgreiche gewerkschaftliche Politik, die trotz alledem Solidarisierung möglich und erfahrbar macht. Drei kurze Beispiele. Denken wir zum Beispiel an die Pflege. Von Seiten der Politik über Systemrelevanz und die Heldinnen des Alltags zu reden, das ist keine Solidarität. Das ist Zynismus. Das ist Zynismus, wenn man gleichzeitig weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in Krankenhäusern arbeiten bis zum Umfallen mit viel zu wenig Personal. Und warum? Weil Krankenhäuser kein attraktiver Arbeitsplatz mehr sind, seit viele Häuser privatisiert wurden. Seit Profite auch in öffentlichen Krankenhäusern wichtiger genommen werden als eine angemessene Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung. Dazu kommt, dass man hier die Spaltung der Belegschaften besonders gut beobachten kann. In vielen großen Unternehmen, aber gerade auch in Krankenhäusern, wurde ausgelagert, was das Zeug hält. Die Kantine, der Reinigungsdienst, die Wäscherei, der Bettentransport, die Sicherheitsdienste. All das wird vergeben an Tochterfirmen oder Gleichanzugunternehmen, die weniger Lohn zahlen, schlechtere Verträge bieten und nicht mehr von den Personalräten der Klinik mitvertreten werden. Formal gehören sie ja gar nicht mehr zur Belegschaft. Unter diesen Bedingungen steigt der Druck für alle. Extrem unwahrscheinlich, will man sagen, dass hier eine solidarische Politik möglich ist. Aber genau das wurde geschafft in vielen Städten. Die Kolleginnen und Kollegen der ausgelagerten Bereiche haben sich organisiert. Sie haben Betriebsräte gegründet, haben Haustarifverträge erstritten, mit dem Ziel, bald wieder in den Kliniktarifvertrag zu kommen. Sogar die Pflegekräfte haben angefangen zu streiken. Wer hätte das gedacht vor einigen Jahren? Man hat doch immer behauptet, Pflegerinnen streiken nicht, weil sie damit ihre Patienten und Patientinnen treffen. Aber nun haben die Beschäftigten den Spieß umgedreht. Mehr von uns ist besser für alle. Hinter diesem Slogan aus dem Arbeitskampf an der Berliner Charité steht ja die Erkenntnis, dass es bei diesen Streiks eben nicht nur um bessere Löhne in der Pflege geht. Es geht darum, dass die Personalausstattung besser wird, dass die Belastung der Arbeitenden so weit zurückgeht, dass sie Kranke überhaupt wieder angemessen pflegen können. Aber vor allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind diese Kämpfe in den Krankenhäusern ein Lehrstück für Solidarisierung. Denn in den letzten Auseinandersetzungen haben Pfleger und Pflegerinnen zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen im Reinigungsdienst, in der Küche, in den Kantinen gekämpft, haben ihre Tarifforderungen abgestimmt und sich gegenseitig unterstützt. Und warum? Weil sie auch im Arbeitsalltag aufeinander angewiesen sind, damit so ein Krankenhaus funktioniert. Weil saubere OP-Säle, gesundes Essen oder der Bettentransport zwischen den Stationen Teil des Arbeitsprozesses sind. Auf die Frage, wer ist wir, haben die Streikenden deshalb die einzig richtige Antwort gegeben. Wir, das sind die, die jeden Tag zusammenarbeiten und zusammenhalten müssen, damit der Laden läuft. Egal, auf wie viele Unternehmen ihr uns verteilt. Und leider ist in diesen Kämpfen auch immer wieder klar geworden, gegen wen man zusammenhalten muss. Gegen Klinikleitungen, die Streikende durch persönliche Ansprache oder einstweilige Verfügungen zu Notdiensten zwingen wollen. Oder, wie in Großbritannien, sogar gegen eine Regierung, die das Streikrecht insgesamt in Frage stellt. Systemrelevanz heißt dann, ihr seid so wichtig für die Gesellschaft, dass wir euch grundlegende Rechte absprechen, dass wir euch das Streiken verdienen. Das ist verbieten. Das ist ein Skandal. Und das erfordert jede Menge solidarische Gegenwehr. Und solidarisch heißt hier wieder im Sinne einer Erweiterung des Wir. Denn wenn so ein Damm erstmal gebrochen ist, wenn das Streikrecht erstmal in Frage steht, dann kann es alle abhängig Beschäftigten treffen. Und das lassen wir nicht mit uns machen. Schauen wir uns ein zweites Beispiel für erfolgreiche solidarische Gewerkschaftspolitik an. Diesmal in der Metall- und Elektroindustrie. Hier ging es um Arbeitszeiten und damit um ein Thema, bei dem viele sagen würden, da sind die Bedürfnisse von Beschäftigten so verschieden. Da ist mit kollektiven Standards, die für alle gelten sollen, doch überhaupt nichts zu machen. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch. 1984 haben Gewerkschaften lange gestreikt für die 35-Stunden-Woche. Mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Das war die Forderung auf den Plakaten mit der aufgehenden Sonne. Und tatsächlich wurde in manchen Branchen Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich erkannt. Manchmal 23, 50 Modelle in einem Unternehmen. Das unterscheidet sich zwischen Abteilungen, zwischen Teams, zwischen Produktions- und Verwaltungsbereichen. Es stimmt, dass das ungeheuer schwer zu kontrollieren ist von Betriebs- und Personalräten. Es stimmt allerdings nicht, dass diese Art flexibler Arbeitszeitgestaltung in erster Linie eine Antwort auf die vielfältigen Bedürfnisse von Beschäftigten wäre. Wenn es hart auf hart kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wird gearbeitet, wenn das Unternehmen Arbeitskraft braucht. Egal, ob Beschäftigte dann was anderes vorhaben. Und dazu kommt, dass viele Unternehmen inzwischen zu neuen Steuerungsformen übergegangen sind. Sie überlassen es Beschäftigten, wann und teilweise auch wo sie arbeiten wollen, solange zu einem bestimmten Termin das Ergebnis vorliegt. Gibt allerdings ein kleines Problem. Auf die Rahmenbedingungen, auf den Inhalt, die Personalausstattung, auf die Deadlines haben Beschäftigte überhaupt keinen Einfluss. Deshalb fangen sie an, sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Die Deadline muss eingehalten werden, irgendwie. Da kannst du, Kollege, nicht langsamer arbeiten. Du kannst nicht krank sein, Kollegin, und du dich nicht um die Kinder kümmern. Vorgesetzte müssen überhaupt keinen Druck machen. Das macht man dann schon gegenseitig im Team. Oh je, möchte man sagen. Wie soll unter solchen Bedingungen solidarische Politik aussehen? Die IG Metall hat 2018 eine ziemlich gute Antwort darauf gefunden. Die Wahl zwischen mehr freier Zeit und mehr Geld. Für Beschäftigte mit Betreuungsverantwortungen und in Schichtarbeit. Das war eine Tarifforderung, die auf Grundlage einer Mitgliederbefragung aufgestellt worden ist. Und warum ist das ein gutes Beispiel für solidarische Politik? Erstens, weil eine ganze Gewerkschaft streikt für besonders belastete Gruppen von Beschäftigten. Weil im Grunde ja alle wissen, dass man auch selbst schon in solchen Situationen war oder dahin kommen kann. Zweitens, weil man damit dieses Totschlagargument widerlegt. Tarifvertrag, Arbeitsrecht, Betriebsvereinbarung sei doch viel zu starr und nicht mehr zeitgemäß, weil die Bedürfnisse der Menschen so verschieden sind, weil übergreifende Regelungen nicht mehr ziehen. Und dann kommt die IG Metall und übrigens auch die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft und die IG Bergbau, Energie, Chemie und Energie und erkämpfen Tarifverträge, in denen Wahlmöglichkeiten festgeschrieben werden. Man kann wählen, aber auf Grundlage von tariflich garantierten Rechten. Man kann flexibel arbeiten, weil man selber das will. Man muss das nicht individuell mit Vorgesetzten vereinbaren. Man muss sich nicht mit Ellenbogen gegen Kolleginnen und Kollegen durchsetzen. Nein, man erkämpft gemeinsam Rechtsansprüche, die für alle gelten, die in einer besonders schwierigen Situation sind. Das nenne ich Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch durch die Auseinandersetzung selbst wird Solidarisierung erfahrbar. 2018, viele werden dabei gewesen sein, da haben im ganzen Land 24-Stunden-Streiks stattgefunden. Beschäftigte haben die Erfahrung gemacht, dass sie zusammen etwas erreichen können, was ihnen wirklich wichtig ist. Das hatte ja die Mitgliederbefragung gezeigt. Und was die Unternehmen partout nicht wollten. Und weil man in diesen Auseinandersetzungen schon mal dabei war, darüber zu diskutieren, was den Schichtarbeiter und die erwerbstätigen Eltern verbindet, nämlich dass ihre Arbeitszeiten nicht zu ihrem Leben passen, ist man vielerorts noch einen Schritt weiter gegangen. In manchen Streikzelten haben sich Sprechchöre gebildet, Festanstellungen hat man dort gerufen. Und dabei ging es um die Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen, die ja in Metallbetrieben oft einen besonders großen Teil der Belegschaft ausmachen. Darum geht es bei solidarischer Politik, um das Wir, dass man unternehmerischen Versuchen des Teile und Herrsche entgegensetzt. Um Gemeinsamkeit, um Verbundenheit zwischen Arbeitenden über die Grenzen der konkreten Tätigkeit, des Vertragsverhältnisses, der Familiensituation hinweg. Und noch ein letztes Beispiel, das Mut macht. Wir haben es schon gehört. In den vergangenen Wochen wurde die Republik erschüttert durch eine Streikwelle, die man Deutschland so überhaupt nicht zugetraut hätte. Und die meines Erachtens noch lange nicht zu Ende ist. Der Hintergrund ist alles andere als rosig. Viele Beschäftigte stehen mit dem Rücken zur Wand, weil steigende Energiepreise, explodierende Mietkosten und Inflation dafür sorgen, dass von Lohn oder Gehalt immer weniger übrig bleibt. Viele Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab, man denke etwa an Karstadt. In anderen steigt der Arbeitsdruck, weil Leute fehlen und die Beschäftigten immer mehr arbeiten müssen. Auch in der Vergangenheit gab es solche zugespitzten Situationen, die sehr viele Arbeitende betroffen haben, über Betriebe und über Branchen hinweg. Aber normalerweise haben Gewerkschaften trotzdem versucht, Lösungen für einzelne Beschäftigtengruppen zu finden. Sie haben sich kaum koordiniert. Was wir dieses Frühjahr gesehen haben, war was anderes. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Entsorgungsbetrieben, von Sozial- und Erziehungsdiensten, von Flughäfen, von öffentlichen Verkehrsbetrieben gleichzeitig zum Streik aufgerufen. Die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft hat ebenfalls die Arbeit niedergelegt, sodass zeitweise kein Zug, kein Bus, kein Flugzeug mehr zu haben war. Das war eine ganz überzeugende Machtdemonstration und damit ein großer Erfolg. Es war aber auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie solidarische Politik aussehen kann. Warum das? Zum einen, weil Beschäftigte in diesen Arbeitskämpfen erleben konnten, wie eng ihre eigene Arbeits- und Lebenssituation mit den Zuständen in anderen benachbarten Bereichen zusammenhängt, mit denen man im Arbeitsalltag vielleicht gar nicht viel zu tun hat. Zum zweiten, weil man durch diese koordinierten Streiks tatsächlich sehen konnte, wie groß die eigene Macht ist, wenn man gemeinsam mit anderen für gemeinsame Interessen eintritt. Das ist ungeheuer motivierend und es macht Mut für die nächsten Auseinandersetzungen. Und drittens, und das finde ich besonders wichtig, ging es in diesen Streiks darum, die öffentlichen Dienste ins Rampenlicht zu stellen. Also einen Bereich, der jahrzehntelang vor allem für hohe Kosten, zu viel Bürokratie gegeißelt worden war, der privatisiert worden ist und so konsequent auf Wirtschaftlichkeit getrimmt wurde, dass prekäre Arbeit dort noch stärker geboomt hat als in der Privatwirtschaft. Und dieser öffentliche Dienst stellt sich jetzt auf die Hinterbeine. Wie kann das sein? Ich glaube, da spielen die Lehren aus der Pandemie eine große Rolle. Die Erkenntnis, dass man eine funktionierende, gut ausgestattete öffentliche Daseinsvorsorge unbedingt braucht und dass das keine Ware sein darf. Aber wir können noch weitergehen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Öffentliche Dienste sind Sozialeigentum. Sie werden geschaffen durch Beiträge von Arbeitenden, die Steuern und Sozialabgaben zahlen. Sie sind ein kollektives Vermögen, auf das man Rechtsansprüche hat. Wenn diese Dienstleistungen in Frage gestellt sind durch Spardiktate, dann ist das eine Enteignung von Sozialkapital. Und deshalb brauchen wir Gegenwehr. Solidarische Gegenwehr von den Beschäftigten, die dort arbeiten, über Bereichsgrenzen, über Gewerkschaftsgrenzen hinweg, aber auch auch von denen, die auf diese öffentlichen Dienstleistungen angewiesen sind, weil sie eben als Lohnabhängige kein ausreichendes Privatvermögen haben, um daraus Gesundheit, Transport, Sicherheit oder die Sauberkeit der Städte finanzieren zu können. Gut, dass es gelungen ist, dieses Wir auf die Straße zu bringen. Davon brauchen wir mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wird weitergehen, denn der Druck wächst. Seien wir ehrlich, in der Pandemie war andauernd von Aufwertung die Rede, wenn es um sogenannte systemrelevante Tätigkeiten ging. Und jetzt, statt über Aufwertung, reden wir über Aufrüstung. 100 Milliarden Sondervermögen für das Militär. Und demnächst wieder die Schuldenbremse für Arbeit, Soziales, öffentliche Dienste. Das heißt, dass Verteilungskämpfe sich massiv verschärfen werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das gilt umso mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, als auch Krieg und Frieden sehr eng mit Fragen der Solidarität zwischen Arbeitenden verbunden sind. Wir kleinen Leute sind es, die an den Fronten gegeneinander in Stellung gebracht werden. Wir sind es, die aus unserer Heimat fliehen müssen, wenn Kriege, die im Interesse anderer geführt werden, dort die Lebensgrundlagen vernichten. Deshalb die Waffen nieder. Geld für gutes Leben. Geld für gute Arbeit. Geld für gute Arbeit. Geld für gutes Leben. Geld für Frieden, nicht für Waffen, Existenzzerstörung und Tod. Hoch die internationale Solidarität und aus gegebenem Anlass keinen Fuß bei den Faschisten.
Muss ich wieder eingreifen auf die internationale Solidarität. Also wir kommen jetzt zum Ende unseres ersten Teils. Erstmal schönen Dank, Nicole, für deine Worte und die klaren Worte auch zu unserem Motto. Ungebrochene Solidarität muss hochgehalten werden und auf den geschichtlichen Einordnung dazu.